Hier ist Kreisab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
Wir haben einen DHB-Pokalsieger gefunden und wir wissen, wie die deutschen Frauen sich geschlagen haben in den Testspielen gegen Dänemark. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Kreisab und vielleicht ahnt ihr es schon, wenn ihr die Inhaltsbeschreibung gelesen habt. Über diese beiden Themen sprechen wir nämlich heute bei Kreisab nicht. Und ich hatte das in der vergangenen Woche ja schon angedeutet. Und ich bin mir sicher, dass ihr dafür Verständnis habt. Denn auch ich benötige im stressigen Alltag des Sportjournalismus mal dringend eine Auszeit. Und die nehme ich mir in dieser Woche. Von daher danke, dass ihr dafür Verständnis habt und danke, dass ihr Kreisab trotzdem die Treue haltet. Ihr könnt natürlich auch gerne auf den sozialen Kanälen verfolgen, was aktuell so los ist. Folgt Kreisab einfach bei Facebook, Twitter, YouTube, vor allem aber auch Instagram. Da werde ich trotzdem ja ein, zwei tagesaktuelle Videos hochladen und auf das Wochenende ein bisschen zurückblicken und das Ganze auch versuchen einzuordnen. Ich weiß nicht, inwiefern ich die Partien so sehen konnte, dass ich ganz viel dazu sagen kann, aber trotzdem könnte das ja durchaus interessant werden. Und apropos Auszeit, das ist vielleicht auch eine ganz gute Überleitung zum Kernthema der heutigen Ausgabe, denn es geht unter anderem um mentale Gesundheit. Nils Kaiser ist mein Gesprächspartner und er ist extra für mich nach Dortmund gekommen, um das Gespräch zu führen. Dafür herzlichen Dank, denn das ist nicht selbstverständlich. Er saß dafür mehrere Stunden im Auto. Aber das Entscheidende ist, wir haben über ein sehr wichtiges Thema gesprochen. Denn es ist wichtig, dass es den Menschen gut geht, egal ob auf dem Spielfeld oder neben dem Spielfeld. Und Nils kommt aus der Jugend der HSG Dutenhofen Münchholzhausen. Und wir wissen, das ist ja sozusagen der Basisverein der HSG Wetzlar. Und dort wird sehr gute Jugendarbeit geleistet. Deswegen war er auch in der Jugend einigermaßen erfolgreich. Aber er hatte große private Probleme und hatte am Ende sogar Selbstmordgedanken und verfiel in eine schwere Depression. Wir sprechen darüber, wie es dazu kommen konnte, was genau die Gründe dafür sind und wie der Handball ihm geholfen hat. Ist am Ende aber die Blase Handball dann vielleicht doch gefährlich? Das sind die Kernthemen unserer Unterhaltung und falls das Thema für euch vielleicht zu schwer sein könnte, dann ist das eventuell nicht die richtige Ausgabe für euch. Ich möchte euch dennoch dieses Gespräch sehr empfehlen, denn ich empfinde es als äußerst bemerkenswert. Daher viel Spaß bei der heutigen Ausgabe und nicht vergessen, folgt uns auf den sozialen Kanälen und falls ihr möchtet, schaut auch gerne rein bei patreon.com/kreisab. Oder schaut in die Shownotes, dort gibt es einen Link zu PayPal, falls ihr dieses Format gerne unterstützen wollt. Jetzt aber dann endgültig. Viel Spaß beim Gespräch mit Nils Kaiser.
Kannst du mir sagen, was Glück für dich bedeutet?
Das ist eine spannende Frage schon direkt am Anfang. Glück ist für mich ein Stück weit Momente im Leben zu haben, die mich euphorieren, die mir das Glücksgefühl geben. Also zum Beispiel gewisse Ereignisse, gewisse Personen, die mich supporten und dann einfach auch in vielen verschiedenen Situationen einfach auch dieses Glücksgefühl auslösen.
Was können das für Situationen sein?
Ja, wenn ich zum Beispiel an meine Verlobte denke, dass wir jetzt am 6.6. heiraten, das gibt mir ein unheimlich schönes Gefühl, ein unheimlich sicheres Gefühl, ein Gefühl von angekommen zu sein, ein Gefühl von, ich kann endlich auch so sein, wie ich bin. Und einfach dieses akzeptiert zu werden. Und das macht viel, was mit Glück zu tun hat. Ich glaube, so dieses Glücksgefühl im Einzelnen, das setzt sich aus ganz, ganz vielen Komponenten auseinander. Das ist nicht so zu sagen, so ey, du musst jetzt Glück empfinden, sondern das ist eher Ereignisse oder Eigenschaften, die dann Personen irgendwie auf dich mitbringen.
Bist du vorher nicht angekommen im Leben?
Ich dachte zeitweise tatsächlich, dass ich angekommen bin. Ich habe tatsächlich schon eine etwas negativere Erfahrung von verschiedenen Personen gehabt, was Vater anging, was Freundin anging. Ich war zum Beispiel schon 3 Monate vor einer anderen Hochzeit, also ich war schon mal verlobt und Wir sind dann nicht diesen Schritt gegangen, weil ich das Gefühl hatte, dass meine Ex-Freundin damals einfach nicht diesen Weg mit mir gehen wollte. Und das ist auch völlig in Ordnung. Aber mir wurde dann auch gleichzeitig dieses Gefühl von Sicherheit und einfach dieses Loch aufgetan, wo man sich dann einfach rein hat fallen lassen. Und andere Situationen, wo dieses Gefühl nicht mehr aufgekommen ist, ist, als ich relativ früh noch in der Kindheit irgendwann gemerkt habe, so dieses Verhältnis zwischen meinem Vater und mir ist nicht das, wie es scheint. Also irgendwie kann man sich das vorstellen, dass man immer wieder in einer Blase gelebt hat und irgendwann realisiert man bei einem gewissen Großereignis, das war jetzt in diesem Fall, dass mein Vater sich von meiner Mutter hat scheiden lassen, merkt man, okay, hier stimmt irgendwas nicht. Man versucht, die Gefühle zu erforschen, man versucht auch ein Stück weit zu erforschen, was passiert da eigentlich gerade, wieso bin ich unglücklich, welches Verhältnis steht dahinter, welche Geschichte steht dahinter und dementsprechend so, ja, genau.
Würdest du sagen, dass wir uns nicht im Handballsport auch in einer Blase befinden?
Teilweise. Ich würde sagen oder ich würde behaupten, dass man in einer gewissen Mannschaft oder wenn ich jetzt nur mal von mir spreche, lebt man in einer gewissen Blase, vor allem was im Herrenbereich angeht. Also das bedeutet zum Beispiel, dass ganz viele patriarchale Strukturen im Verein noch selber geprägt sind von Alt- bis Junggeneration und dass da noch viel, viel Sensibilisierung ablaufen muss. Und deshalb würde ich sagen, so ja, in dem Punkt lebt man in einer Blase, weil man einfach auch untereinander, vor allem Männer untereinander, ein Stück weit eher ein Verhalten an den Tag legen, was sehr abwertend ist. Das würde ich jetzt erstmal so stehen lassen. Ich glaube, da kann man viel drüber diskutieren. Ich glaube aber, dass vor allem in meinem näheren Umfeld die Menschen sich entwickeln. Es ist zwar langsam, sie kommen aber so ab und zu mal aus sich heraus und fangen an zu reflektieren.
Ist da das Wort Disziplin ein Wort, das eine Rolle spielt? Wenn du gerade sagst, das sind ja, ich sag mal, Strukturen von früher, so drücke ich es jetzt mal aus.
Mhm. Disziplin. Ich würde Disziplin in einem Kontext setzen, wenn zum Beispiel ein Trainer was vorgibt, zu sagen so, ey, stell die Abwehr so, geh als Torhüter da in der Ecke, wenn der Spieler wirft XY, dann ja, definitiv, das ist für mich Disziplin, also nach Vorgaben arbeiten. Das andersrum, was Disziplin in der gesellschaftlichen Struktur ist, das sehe ich tatsächlich alles ein bisschen anders und differenzierter. Da würde ich ehrlich sagen, dass Disziplin nur in einem gewissen Kontext von Vorgaben vom Trainer existieren kann.
Mit was bist du dann nicht einverstanden? Weil ich eben so ein bisschen herausgehört habe, dass dir ja Dinge anscheinend nicht so gefallen, wo du dir eine Veränderung wünschst und wo du sagst, es geht ja in die richtige Richtung, auch wenn es vielleicht ein bisschen schneller gehen könnte, ja. Mhm. Aber anscheinend geht es ja in die richtige Richtung.
Was ich mir wünschen würde, ist, dass sich vor allem, und das ist schon eigentlich eine große Botschaft, die ich eigentlich an eine komplette Gesellschaft von uns stelle, sich als Mann vor allem über soziale Strukturen Gedanken macht. Und natürlich auch über ihre eigene Sozialisierung. Das bedeutet, dass zum Beispiel, wenn ich in meiner Handballmannschaft bin, dann wird aus Spaß andere abgewertet. Das hat man irgendwann mal so gelernt, weil es vom Vater so übernommen wurde, weil der Vater gesagt hat, ey, das ist cool, ich werte meinen eigenen Sohn ab. Und dieses Verhalten wird natürlich auch an andere dann getragen, weil man lernt es ja nicht anders. Und das ist das, was ich zum Beispiel so ein bisschen anpacken würde und sagen würde so, ey, da müsste eine Verbesserung her, weil ich glaube, man kann durch Abwertung natürlich auch besser werden, was Leistung angeht. Ich glaube aber, das ist nicht der richtige Weg. Richtiger Weg wäre doch einfach eine etwas empathischere, zum Beispiel sowas wie, ey, das hast du gut gemacht und vielleicht machst du es beim nächsten Mal besser. Im Prinzip, das, was ich mir da wünschen würde, wäre, dass sich vor allem Männer sagen würden so, ey, ich bin so aufgewachsen mit Abwertung, wieso muss ich andere abwerten, um mich besser darzustellen? Und das ist das Gefühl, was mir eigentlich permanent im Alltag begegnet. Ich würde mir viel mehr wünschen, dass es in die Richtung geht, du bist in Ordnung, so wie du bist und vielleicht können wir da aber noch ein bisschen Konsens finden.
Wir müssen natürlich jetzt denjenigen, die zuhören, ein bisschen was erklären. Warum denkst du so, warum fühlst du so, warum ist das für dich von großer Bedeutung? Und deswegen gehen wir mal ganz weit zurück in deine Kindheit. Du hattest einen, ich sag das jetzt ohne das zu wissen, einen sehr strengen Vater, ist das richtig?
Auf seine Art und Weise streng. Streng ist, glaube ich, sehr Definitionssache. Ich würde eher behaupten, dass es einen Weg gab, wie er Erziehung gelernt hat und wie er Erziehung auch an Kinder angewendet hat, ja.
Ein Weg, den er selber so gelernt hat und es nicht anders und besser wusste, oder ein Weg, der einfach grundsätzlich falsch war?
Ich glaube, da kommt das Schlagwort Generationstraumata ganz gut zum Greifen. Das, was ich so, also ich habe meinen Opa nicht kennengelernt, also nicht viel kennengelernt. Ich glaube, er ist gestorben, als ich 6 Jahre alt war. Mein Vater war auch ein Nachzügler. Er hat 3 große Schwestern gehabt. Ich glaube, ich kann es auch nicht mehr so sagen, weil wir sehr, sehr wenig Kontakt zu dieser Familienseite haben oder hatten. Ich glaube, mittlerweile ist auch nur noch eine weitere Schwester da. Die anderen 2 sind schon bezüglich Alter nicht mehr da. Und ich glaube tatsächlich, dass in dieser Generation, und das muss man nochmal überlegen, er ist Nachkriegskind gewesen. Ich glaube sogar, dass das ist alles nur eine reine Vermutung, dass er auch bei der Marine war und dass es halt da eine gewisse Erziehung gab von Menschen. Und er das natürlich dann an sein Kind, an meinen Vater weitergegeben hat. Und mein Vater hat nie darüber nachgedacht, ob diese Bestrafungen oder diese Abwertungen, ob die überhaupt verhältnismäßig sind. Weil was steht denn da gegenüber? Da gegenüber steht ein kleiner Junge, der eigentlich nur Liebe haben möchte. Und deshalb würde ich dieses Wort streng eher als ein nicht versagen, ist ein sehr, sehr hartes Wort, aber ich würde tatsächlich sagen, dass er sich halt einfach nicht mit seiner Sozialisierung auseinandergesetzt hat. Also im Sinne von, was ihm in der Kindheit widerfahren ist, wieso hat er das bei uns auch ausgelebt? Und das ist einfach die Kritik, die ich dort habe. Deshalb würde ich es streng nicht sagen. Er hatte jederzeit die Möglichkeit, es anders zu machen. Er hat sich aber für diesen Weg entschieden, was akzeptiert werden muss, was in Ordnung ist. Aber man hätte immer einen verhältnismäßig anderen Weg gehen können. Und dafür hat er sich leider nicht entschieden.
Du hast gerade gesagt, ein junges Kind, das möchte eigentlich nur Liebe. War er dann nicht liebevoll zu dir?
Doch, nur in verschiedenen Situationen. Also ich glaube, ich erzähle einfach mal so ein bisschen von meiner Kindheit oder das, was noch in der Erinnerung ist. Mein Vater war zum Beispiel eine Person, die hat zum Beispiel Großereignisse immer sehr groß gemacht, zum Beispiel Kindergeburtstage. Also wir hatten immer super tolle Kindergeburtstage und irgendwann in der Therapie habe ich mit meinem Therapeuten darüber gesprochen, dass ich vermute, dass es eigentlich gar nicht darum ging, um die Kinder, also um uns, sondern es ging um ihn, wie er nach außen hin wirkt. Also die Liebe und Aufmerksamkeit, die er selber nie erfahren hat, hat er uns weitergegeben, weil er es nie anders gelernt hat. Und hat die Aufmerksamkeit dann von anderen Eltern gesucht und gesagt, oh, guck mal, toll, hier schönes Piratenfest, was du da für deine Kinder gemacht hast, super toll, super schön. Und das ist die Aufmerksamkeit, die er gesucht hat. Er hat nicht die Aufmerksamkeit von uns gesucht. Und Liebe hat er dann auch noch gezeigt, indem er uns einfach auch materielle Gegenstände gegeben hat, im Sinne von Geld. Obwohl, da würde ich mal einen kurzen Cut machen. Das ist nur in seiner Welt so gewesen. Die Realität sah so aus, als ich das erste Geld verdient habe, musste ich, glaube ich, 1/6 von dem Gehalt an meine Eltern als Miete zahlen, dass ich da leben durfte. Also es ist, glaube ich, so dieses, das, was er halt erlebt hat, hat er halt als normal gesehen, als so muss das sein. Er hat überhaupt nie über diesen Tellerrand hinausgeschaut und zu sagen, ey, vielleicht könnten wir ja mal was anderes machen oder vielleicht, ja, vielleicht könnten wir in irgendeiner Form anders Liebe zeigen. Ich glaube, das erste Mal, dass er zu mir gesagt hat, er ist stolz auf mich, war nicht bezüglich einer Schulnote oder so, sondern als ich 3. Liga in Dudenhofen gespielt habe, was für mich ein super tolles Ereignis war. Dieses Jahr war voller schönen Erinnerungen. Und auf der anderen Seite hat er es geschafft, glaube ich, ein einziges Mal zu dem Spiel zu kommen. Und das war dann beziehungsweise vielleicht auch 2-mal, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, aber es war so dieses, am letzten Tag, wo ich verabschiedet worden bin aus diesem Verein, stand ich noch Mitte des Spielfeldes und mein Vater, weil er Termine, kam aufs Spielfeld, hat mich umarmt und hat gesagt, ich bin stolz auf dich. Und dann habe ich ihn so angeguckt, ich kann damit gar nichts anfangen. Das hast du sehr selten bis gar nicht zu mir gesagt. Und jetzt kommst du zu mir auf meinem Raum, auf meinem Space und sagst das zu mir. Und dann muss man wieder realisieren, es ist Mitte des Feldes, da sind alle Leute, alle Zuschauer gucken dort. Und warum hat er das gerade gemacht? Ich kann mir nur erklären, dass er es gemacht hat, weil er wieder im Mittelpunkt stehen will. Er sagt so, oh, guck mal, das ist mein Sohn. Guck mal, wie stolz alle sind und wie toll er das gemacht hat und, und. Also kann ich ja kein schlechter Vater sein, so. Das ist so eine ganz, ganz kontroverse Welt, die er sich selbst geschaffen hat, ohne selber Verantwortung zu übernehmen. Richtig wäre es, oder wie ich mich sicher gefühlt hätte, nur dass man auch den Kontrast irgendwie mal sieht. Ich hätte gesagt so, ey, jetzt lass mich doch erstmal meine ganzen Gedanken sortieren. Das war ein sehr emotionales Jahr. Ich durfte nicht mehr weiter dritte Liga spielen. Also mir wurde gesagt so, du bist kein Erstligatauglich, was auch voll okay ist. Wir setzen auf junge Spieler. Du musst ja ab neuen Saison einen Verein suchen, was auch in Ordnung ist. Und ich hätte gerne diese ganzen Emotionen einfach auch erstmal für mich verarbeiten wollen. Und dann wäre es doch eigentlich der richtige Schritt gewesen, auf ihn zuzugehen und zu sagen so, hier, guck mal, was ich Tolles gemacht habe.
Du hast zu Beginn gesagt, dass Großereignisse bei dir Glücksmomente erschaffen können. Mhm. Jetzt hast du gerade nochmal von Großereignissen gesprochen für deinen Vater, die dann für den vielleicht auch solche Glücksmomente waren, so wenige. Kannst du dir das vorstellen, dass das eventuell so gewesen ist, dass du jetzt viele, viele Jahre später auch ein wenig von solchen Großereignissen, wie du es ja selber gesagt hast, zehrst, so wie dein Vater das auf eine ganz andere Art und Weise gemacht hat?
Spannende Frage, noch nie drüber nachgedacht. Potenziell würde ich sagen, ja. Nur setze ich mich mit den Themen oder Päckchen auseinander, die mich beschäftigen. Und wenn das jetzt zum Beispiel ein Verhalten ist, was ich irgendwie jetzt von meinem Vater adaptiert habe, dann ist das jetzt erstmal in Ordnung. Ich werde es wahrscheinlich auch in der Therapie mal besprechen, warum das so ist, weil ich es echt eine spannende Frage finde. Ich kann das aber zum Beispiel auch bei meinen Geschwistern sehen. Nur um da auch nochmal drüber zu sprechen, weil mein Bruder veranstaltet jährlich ein Nachbarschaftsfest und er legt sich da immer sehr ins Zeug. Es fühlt sich meistens immer so an, als ob er seine eigenen Kapazitäten dann auch nicht so respektiert und dafür dann alles macht und erstellt, bastelt und Hauptsache andere sehen ihn als eine gute Person. Oh, guck mal, wie er sich darum gekümmert hat. Und ich würde behaupten, dass ich dieses Verhalten auch ein Stück weit habe, nur nicht mehr so ausgeprägt, weil ich auch gesagt habe, meine Kapazitäten sind begrenzt. Ich kann mir nur eine gewisse Form von Aufgaben suchen. Im Sinne von, ich mache jetzt meinen Handball als Hobby, ich gehe arbeiten und Fitnessstudio, dann ist das maßvoll. Und da sollte man sich auch selber immer reinhören und sagen so, ich kann nicht mehr. Und ich habe mir vor allem mit meiner Partnerin einen Weg gesucht, auch andere Glücksmomente zu finden. Das kann zum Beispiel mittlerweile auch sein, abends auf der Couch. Wir liegen zusammen auf der Couch, gucken Netflix und wir sagen uns einfach, dass wir uns lieb haben. Das sind so kleine Momente, die natürlich auch Glück irgendwo als Emotion hervorrufen. Große Ereignisse im Kontrast zu dem, was meine Verlobte betrifft, ist einfach dieses, ich heirate. Und das ist so ein Gefühl, das gibt mir das gerade. Aber natürlich können das auch sportliche Ereignisse sein. Ich habe eine geile Parade im Tor. Ich habe einen guten Pass gespielt, meine Mannschaft gewinnt. Ich bin euphorisch. Das muss nicht zwangsläufig immer ein Großereignis sein. Ich würde aber behaupten, in meiner Phase früher, als ich mich noch nicht in Therapie begeben habe, ich habe zum Beispiel auch nie irgendwo verstanden, wenn Menschen nicht antworten, relativ schnell. Also Menschen haben Kommunikationsmittel, ich lade die Leute ein, wieso können die nicht am selben Tag schon antworten, dass ich zum Beispiel jetzt Geburtstag feiere oder so. Das ist für mich unvorstellbar. So, es ist mein Tag, alle sollen auf mich gucken, alle müssen für mich tanzen sozusagen. Und das ist das wiederum, was ich von meinem Vater auch gesehen habe, genau das gleiche Verhalten, was ich an meinen Geschwistern sehe. Das ist genau dieser Punkt. So, ich muss mich mit dem Paket, den mein Vater irgendwie über Jahre mitgenommen hat, mich auseinandersetzen. Ist das gesund? Ist das gesund, immer wieder danach zu streben, von anderen diese Aufmerksamkeit zu bekommen? Und ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist.
Ich wollte eben kurz einhaken und fragen, ob dein Bruder generell ein guter Mensch ist. Was für ein Verhältnis hast du zu deinem Bruder?
Ich habe zwei Geschwister. Ich habe einen Zwillingsbruder und einen großen und einen älteren Bruder. Auch wenn der eine das gerade nicht so hören will, glaube ich. Also mein Zwillingsbruder, ich habe den trotzdem unheimlich lieb und ich versuche ihm da auch zu helfen, wo ich kann. Also zum Verständnis, er hat ähnliche Probleme wie, Probleme würde ich es jetzt auch nicht mal nennen. Wir alle sind unter dem Vater groß geworden und alle bringen ihre Eigenschaften mit. Und meinen ältesten Bruder bringe ich mittlerweile schon dazu, dass wir eigentlich an unserem Verhältnis arbeiten. Weil wenn wir das nicht gemacht hätten, dann wäre das alles irgendwann in alle Richtungen gegangen. Wir hätten auch nie wieder ein Wort miteinander gesprochen und diese Familie wäre irgendwie zerfallen. Ich habe zu mir gesagt, okay, das möchte ich nicht. Ich möchte nicht mit den Personen, die ich aufgewachsen bin, die das Gleiche erlebt haben wie ich oder das Ähnliche erlebt haben wie ich, möchte ich nicht, dass sie einfach so vor sich hin existieren und dann zu sagen so, ey, ja gut, wir haben alle gelebt, ich habe da noch ein paar Geschwister irgendwo, da habe ich überhaupt keinen Reiz. Deshalb versuche ich schon, irgendwo Kontakt zu pflegen. Es ist aber ein super schwieriges Verhältnis. Also man muss Energie reinstecken, damit man was bekommt. Wenn ich zum Beispiel meinen ältesten Bruder für einen Umzug irgendwo anrufen würde, der würde sagen, ey, ich komme vorbei, macht er. Was dann so ein bisschen dieses Zwischenmenschliche angeht, da sind wir beide geprägt von, ich bin der jüngere Bruder, darf ich überhaupt was Kritisches sagen? Also es gibt irgendwo auch immer so ein gewisses Verhältnis von Ältersein, das ist halt das, was unser Vater auch geprägt hat. Und bei meinem Zwillingsbruder ist es ähnlich. Laut Dokument bin ich der Jüngste und genauso wird das auch gelebt. Also der Jüngste hat auch keine Meinung, der Jüngste ist, jo, der ist eh voll anders, der hat sich irgendwann von der Familie verabschiedet und gesagt, so, jo, der macht sein eigenes Ding. Man muss aber bedenken, dass alle drei unter diesem Verhältnis aufgewachsen sind. Und alle drei haben genau dieses Paket auch mitbekommen. Und das, was ich versuche, ist, dass ich meinen zwei Geschwistern bewusst mache, ihr müsst das auch bearbeiten. Ihr müsst hingehen und sagen, ey, wie wäre es denn vielleicht, dass ihr euch damit mal beschäftigt oder auseinandersetzt? Das ganz große Problem dran, und da komme ich dann wieder zu meiner Vaterrolle, wenn man kritisiert wird oder gesagt wird, okay, der andere macht das besser, dann wird man schnell hingestellt als, oh, du weißt ja alles. Du hast dich da ja mit schon beschäftigt, es braucht alles Zeit und jetzt gib mir die Zeit und das ist auch voll in Ordnung, aber es wird eher als Ausrede benutzt, um sich damit wirklich zu beschäftigen und zu sagen so, ey, setz dich damit auseinander. Und was daraus wirklich gemacht wird, ist, ja, du weißt alles besser. Also eher eine Abwertung. Und das ist das, was unser Vater ja ständig gemacht hat und gesagt hat so, ich habe eine coole Idee. Ja, nee, lass mal nicht so machen. Können wir nicht so machen.
Spielen deine beiden Brüder auch Handball oder haben gespielt?
Der Zwillingsbruder hat mal mit angefangen, der hat aber relativ schnell Interesse verloren. Und mein älterer Bruder spielt gar nicht.
Als du mit 5 Jahren angefangen hast, Handball zu spielen, ich meine, die Erinnerungen an so ein Alter sind natürlich nicht immer die besten, aber spätestens mit 7, 8, 9, 10, 11, 12 Jahren weiß man ja dann noch, was passiert ist. Hattest du da immer Spaß am Handball und was für eine Bedeutung hatte der Handball für dich? Weil wenn man es sportlich bis in die 3. Liga schafft, dann gehört man ja, jetzt muss ich mal kurz rechnen, 18, 36, ja, vielleicht so auf jeden Fall mal zu den besten 100 auf dieser Position in Deutschland. Also ein bisschen was muss man ja können.
Okay, wir fangen erstmal damit an, über die Position von Handball in meinem Leben zu sprechen. Es gab Zeiten, wo mir das alles zu viel wurde. Es gab Zeiten, wo ich einfach gesagt habe, so, ich habe keine Lust mehr auf dieses Hobby. Es ist immer das Gleiche, es ist 3-mal die Woche Training plus Spiel. Aber ich bin dran geblieben, weil ich da sehr für mich einen Mehrwert gesehen habe. Ich habe gesehen, du bist in etwas gut und du machst das gut. Und deshalb bin ich eigentlich auch immer dran geblieben. Es gab mal eine körperliche Geschichte wegen meinem Rücken. Da hätte ich fast gesagt, okay, das geht nicht mehr. Jetzt so langsam kommt man in ein Alter, wo man sich überlegen muss, okay, möchte man sich diesen Stress noch irgendwie aufladen? Es rentiert sich für mich persönlich noch gesehen. Also diese Abwägungen zu sagen, Handball ist ein geiler Sport. Es macht Spaß. Ich habe Bock, mich zu entwickeln. Das mache ich immer noch gerne und das habe ich damals schon gerne gemacht. Ich war zum Beispiel auch eine Person, die dann, also schon in der A-Jugend damals in Hüttenberg gespielt haben. Wir sind 5-mal die Woche in die Halle gerannt. Spiel, das hat Bock gemacht. Da hat man aber auch nicht viel nachgefragt, zu sagen so, ey, das macht man jetzt nicht. Man hat den Erfolg gesehen und hat gesagt, okay, dieser Aufwand, der lohnt sich, der rentiert sich und das genauso will ich weitermachen. Und seitdem spiele ich eigentlich mindestens dreimal die Woche Training plus Spiel am Wochenende. Und das hat sich irgendwann auch so etabliert, dass man da gar nicht so viel nachfragt. Und der Spaß kommt natürlich auch irgendwie über das Mannschaftsgefühl. Und das muss sich natürlich erstmal entwickeln. Also wenn ich zum Beispiel eine Person, also wenn ich eine neue in eine Mannschaft komme, ist es für mich super schwierig, erstmal mit den Menschen zu interagieren, weil es halt irgendwo zwischenmenschliche Geschichten sind, die man alle verstehen muss. Da muss man ja mich erstmal verstehen. Und dann den Weg zu einer Mannschaft akzeptiert zu werden, das ist ein sehr, sehr langer Weg. Und dafür brauche ich manchmal auch 3-4 Saisons. So. Zu deiner zweiten Frage, die müsstest du gleich nochmal wiederholen, weil ich nicht so ganz weiß, ob ich da nochmal einhake.
Ich muss nochmal kurz selber einhaken, weil ich es wichtig finde, das jetzt nicht zu vergessen. Ich glaube, auf die andere Frage kommen wir dann gleich sowieso automatisch noch zurück. Du hast jetzt gerade schon ein bisschen angedeutet, dass du immer so 3-4 Jahre brauchst, damit die Mannschaft mit dir zurechtkommt, so möchte ich es mal formulieren. Ist der Handball für dich eine Art Ventil gewesen für das, was bei dir zu Hause passiert ist, insbesondere, und das sind ja sehr, sehr prägende Jahre in der Pubertät?
Würde ich sagen, nein. Es war vielleicht ein Ort, in dem ich nicht zu Hause war, ja. Aber es war jetzt nicht so, man hat Frust und lässt es da raus. Der Handball war damals eher das einzige Kommunikationsmittel mit meinem Vater. Das ist dann auch dieses Absurde, bevor ich nicht in Hüttenberg gespielt habe, Regionalliga damals noch, hat er sich null für diesen Sport interessiert. Und plötzlich ist der Sohn erfolgreich in der A-Jugend. Wir sind Südwestmeister geworden damals. Und dann fing das erstmal so an, dass dieses Interesse für diesen Sport überhaupt kommt. Vorher hat er nie damit was zu tun gehabt. Also im Nachhinein ist es kein Ventil gewesen, sondern vielleicht eher so, okay, das ist die einzigste Kommunikation, die wir hatten. So jede Woche zum Spiel zu fahren, wir reden darüber. Ich würde aber nicht behaupten, dass das der ausschlaggebende Punkt war, dass ich Handball gespielt habe, weil mir persönlich hat das ja was gegeben. Ich war eher abgefuckt von den wöchentlichen Diskussionen, dass ich eine Zeit lang hatte, so, ey, als ich damals noch zu Hause gewohnt habe, die waren so anstrengend und so abwertend, dass ich auch früher gesagt hätte, so, ich möchte kein Handball mehr spielen. Ich möchte kein Handball mehr spielen, weil ich diese Diskussion mit meinem Vater nicht möchte. Und deshalb würde ich es eher nicht als Ventil nehmen, sondern eher ein Ort, wo ich mal für mich sein konnte. Weil sonst ist man ja irgendwie Privatsphäre, ja, natürlich als Jugendlicher hat man gehabt, aber diese Berührungspunkte, die gab es ja so gut wie gar nicht. Außer es stand ein großes Ereignis da. Ich habe Handball gemacht, weil es mir Spaß gemacht hat. Ich habe auch zeitweise mal Fußball gespielt. Da waren dann andere Situationen, wo ich gesagt hätte, so, nee, das macht mir keinen Spaß. Ich habe Handball gespielt, weil ich da für mich einen Mehrwert gesehen habe. Ich bin in etwas gut. Die Leute kommen zu mir und sagen, ey, du hast gut gehalten. Du machst deinen Weg und bist Dinge auch gegangen.
Finde ich deswegen interessant, weil du ja im Prinzip gerade gesagt hast, also es war kein Ventil für dich. Es gab auch erst ab einem gewissen Zeitpunkt von deinem Vater vielleicht die Aufmerksamkeit, die du dir vorher gewünscht hättest, natürlich auf eine andere Art, weil er das sehr für sich genommen hat, weil er gerne im Scheinwerferlicht gestanden hat. Aber trotzdem war es ja dann doch eine Form von Aufmerksamkeit auch dir gegenüber. Das finde ich sehr spannend deswegen, weil du dann ja irgendwann auch Gedanken hattest, die extrem negativ gewesen sind. Und wenn ich das zeitlich jetzt richtig einordne, auch schon vor deiner A-Jugendzeit in Hüttenberg, die sehr erfolgreich war. Wie ist es denn dann in den Jahren davor, und da warst du ja auch schon in der pubertierenden Phase, so eskaliert?
Ich glaube, ich habe ja am Anfang erwähnt, dass man in so einer gewissen Blase lebt. Also man realisiert das gar nicht. Man denkt, es ist normal, was da passiert. Man wächst so auf, man merkt das nicht. Und ich glaube, meine erste negative Erfahrung hatte ich so ungefähr mit 16. Also nur damit die Leute verstehen, was negative Erfahrung bedeutet, dass ich halt in dieses Loch von negativen Gefühlen gefallen bin. Ich habe zu dem Zeitpunkt meinen Vater schon gehasst. Das ist für viele Menschen sehr unvorstellbar. Hass deshalb, weil seine Erziehungsmethoden Spuren hinterlassen haben. Nicht nur bei mir, sondern auch bei meiner Mutter oder bei meinen Geschwistern. Die Erziehung, die mein Vater an den Tag gelegt hat, war Strafen. Und diese Strafen sind so weit gegangen, dass ich dann irgendwann für mich entscheiden wollte, ich habe keine Lust mehr, das mitzumachen. Und das ging dann auch so weit, dass ich überlegt habe, mir das Leben zu nehmen. Witzigerweise, auch wenn ich jetzt nicht mehr gläubig bin, damals hat der christliche Glauben mir da sehr geholfen. Und ich bin für diese Zeit sehr, sehr dankbar, weil ich immer gefragt habe, warum ich? Also auch von wie viel Strafen wir da, von was wir da reden, das war Machtmissbrauch, also Status des Vaters. Meine Lieblingsstrafe war, ich muss 1000 Mal schreiben, ich darf nicht lügen. Gewaltandrohungen, dann auch Schläge. Es musste alles so gemacht werden, wie mein Vater das wollte. Und ich glaube, im Kontext darauf kann man jetzt auch verstehen, warum das vor der Handballphase so, ja, schwierig war.
Der Handball hat ja also in dem Moment noch nicht ausreichend Halt gegeben?
Man macht sich das nicht bewusst. Man weiß es nicht. Man sitzt in dieser Situation, man weiß es einfach nicht. Man muss ja auch mal überlegen, in welcher Situation man ist. Man ist 7, 8, man geht auf die 12 zu, man geht auf die 16 zu. Es hat sich alles normal angefühlt. So, als ob das so sein sollte. Weil man hatte zwar natürlich irgendwie Referenzen zu anderen Kindern, aber da hat man nicht drüber gesprochen. Also, ich bin nie auf die Idee gekommen, damals zu sagen, so, hier, macht dein Vater das genauso? Oder wie macht ihr denn das? Man lernt es als Normalität. Und erst später realisiert man, und das komme ich zu dem Zeitpunkt, wo das richtig reingeschlagen ist, bei dem Zeitpunkt der Scheidung. Und da war ich, jetzt muss ich kurz überlegen, 23, 24, also schon sehr, sehr alt, gar keine Pubertät mehr. Da realisiert man erstmal, was da eigentlich für eine Scheiße abgefahren ist. Ich glaube auch bis zu dem heutigen Zeitpunkt, wenn er die Scheidung nicht wollte von meiner Mutter, wir würden immer noch in diesem Glauben leben. Ich glaube bis jetzt immer noch daran, dass dieses Ereignis mich zum Nachdenken angeregt hat. Und dass das dann auch so weit geführt habe, dass ich mit meinem Vater keine gemeinsame Basis mehr finde. Und ich auch gesagt habe, ich möchte diese Person nicht mehr in meinem Leben haben. Weil das, was in dieser Kindheit passiert ist, ist zum einen die Argumentation, ja, ich wusste es nicht besser. Und zum anderen, jetzt bin ich dran. Jetzt darf ich leben. Ich war ja 25 Jahre für euch da. Wie kannst du dir jetzt anmaßen, mein Leben zu kritisieren? Und das ist ein ganz krasses Missverständnis. Das, was da in der Kindheit passiert ist, das hat man als Normalität wahrgenommen.
Du hast Gedanken gehabt, die ja so negativ waren, dass die dich beinahe dazu getrieben hätten, dir dein Leben zu nehmen. Das sind ja jetzt nicht irgendwelche Gedanken, die man von einem Tag auf den anderen entwickelt, sondern ein Prozess. Wir haben jetzt in der gut halben Stunde, die wir bislang hier miteinander sitzen und darüber sprechen, glaube ich, schon verstehen können. Also alle, die ganz genau auch zuhören und das vielleicht in einem ruhigen Moment auch hören und nicht irgendwie zwischendurch, sondern sich wirklich bewusst die Zeit dafür nehmen, die haben, glaube ich, verstanden, wie es dazu kommen konnte. Es gab ja dann zwei Phasen. Einmal die Pubertätsphase, die ich als extrem wichtig empfinde. Und dann hast du gesagt, dieses Großereignis Scheidung deiner Eltern. Erstmal noch, was die Pubertätsphase angeht, hast du da im Handball enge Freunde gehabt, mit denen du darüber sprechen konntest, Mitspieler, bei denen du so offen sein konntest, wie du es vielleicht gebraucht hättest, weil zu Hause ging das ja wahrscheinlich gar nicht richtig.
Jein, enge Freunde. Also ich glaube, wir müssen uns erst nochmal bewusst werden, dass dieses Thema von wie ich erzogen worden bin, ich bis zum 23., 24. Lebensjahr dachte, dass das in Ordnung gewesen ist, was er dort gemacht hat. Dass es in Ordnung gewesen ist, dass es Normalität war. Und man fängt nicht an, drüber nachzudenken, oder beziehungsweise war es für mich damals so, ich habe ja mein Leben gelebt. So, ich habe das so richtig gefühlt. Ich dachte, okay, wenn ich jetzt an meinen damals christlichen Glaube denke, ach, dann wird das schon alles gut. Wird sich schon irgendwann ändern und es wird irgendwann besser. Das macht aber die Zeit ja nicht besser. Also die Zeit, die passiert ist. Und auch dieses Thema enge Freunde, man muss halt auch vorstellen, dass Abwertung auch, das ist das, was ich gelernt habe, das ist das, was mein Vater mich gelehrt hat, ist es schwierig, Freunde zu finden. Natürlich hat man Bekanntschaften, man kennt Leute, man unterhält sich, aber bis man erstmal so weit kommt und darüber nachdenkt, also die Situation, dass man drüber nachdenkt und sagt, okay, das ist falsch gelaufen, und dann auch noch sich öffnet zu einem Punkt von anderen Menschen, die es vielleicht nicht so erlebt haben, dann ist die meiste Reflexion auch von vor allem von männlich gelesenen Personen, ach, das war mal so, jetzt kannst du ja Mund abputzen und weiter geht's. Also sind ja aber die Probleme nicht weg. Also unsere Gesellschaft neigt auch sehr dazu, einfach Probleme, vor allem bei Männern, einfach Probleme wegzuschieben und zu sagen so, ey, ich muss mich da jetzt nicht auseinandersetzen. Zum Beispiel, als mein Vater damals meinen ältesten Bruder verlassen hat, das Problem hat er gelöst, indem er einmal fest gegen die Wand geschlagen hat, und dann war es für das Thema gegessen. So. Nicht die gesundeste Art, wenn er damit klarkommt, in Ordnung, aber ich glaube, dass dieses Paket, das wir da in der Jugend mitbegeben haben, muss aufgearbeitet werden. Und das braucht seine Zeit, weil ich das immer als normal angesehen habe. Und diese Situation mit dem Leben nehmen, ich hatte da so viel Hass auf meinen Vater. Ich hatte mir einfach gewünscht, nicht da zu sein. Was ich aber überhaupt nicht realisierte, dass das so ein toxisches Verhalten ist, indem ich die Aufmerksamkeit, also es war eher so ein Trotzreaktion, so im Sinn von, ja, wenn ich nicht die andere Aufmerksamkeit von meinem Vater bekomme, dann muss ich mir das Leben nehmen, dass ich wenigstens einmal Aufmerksamkeit bekomme. Und so kann man das sich ungefähr vorstellen in dem Moment. Es ist aber unheimlich schwierig, die Erinnerungen sind, es ist schon sehr, sehr lange her, auch sehr, sehr schwierig, da noch Verknüpfungen zu finden. Ich weiß, dass in dem Moment es mir sehr, sehr schlecht ging. Ich meinen Vater gehasst habe, weil ich Strafen machen musste. Und wie sollte man dann Freunde finden? Oder beziehungsweise Freunde finden nicht in dem Sinne. Natürlich habe ich das versucht. Aber wie funktioniert das, wenn ich nur abgewertet werde? Und das ist ein Verhalten zum Beispiel, was ich in meinem Zwischenmenschlichen auch noch irgendwo sehe. Ich habe unheimlich Schwierigkeiten damit, mit Menschen zu kommunizieren. Wenn es über meine eigene Geschichte geht, ist das gar kein Problem. Ich habe aber oft auch Schwierigkeiten, einfach mit Menschen dann zu sprechen. Ich habe es halt nicht anders gelernt. Meine Sozialisierung, das ist das, was ich jetzt in Therapie zum Beispiel auch aufarbeite, Verhaltenstherapie, wie kann ich einfach in der Gesellschaft mit anderen kommunizieren?
Also ich habe jetzt verstanden, dass du im jüngeren Alter definitiv nicht den, ich nenne es mal Zufluchtsort, Mannschaftskabine hattest, weil du da mit anderen aus deiner Mannschaft nicht drüber sprechen konntest und konntest im doppelten Sinne, weil die das vielleicht nicht verstanden hätten und weil du das von dir heraus nicht konntest, von deiner Art, von der Art, wie du erzogen wurdest und aufgewachsen bist, war das für dich ja quasi gar nicht möglich. War das dann auch, als du 23, 24 warst und die Gedanken größer wurden, nochmal genauso, weil ich ja glaube, dass, also für mich war das immer so, ich bin unglaublich gerne zum Handball gegangen, habe immer Spaß gehabt, also größtenteils hatte ich Spaß und hatte da auch immer sehr gute Leute um mich herum. Ich habe mich da wohl gefühlt, das ist ja auch ein ganz entscheidender Punkt. Ich will jetzt nicht spekulieren und sagen, ja, vielleicht hast du dich da insgeheim gar nicht wohl gefühlt, weil du ja vorhin auch gesagt hast, du hattest Spaß, Handball hat dir Spaß gemacht. War das wirklich Spaß oder war das Ablenkung?
Ich würde tatsächlich sagen, dass es Spaß war. Also es gibt natürlich viele Situationen, und da komme ich auch noch mal gerne auf dieses Zwischenmenschliche zurück. Ich würde behaupten, dass ich am Ende des Tages eher Einzelgänger war, weil mit mir die Leute schwierig klargekommen sind, was auch völlig in Ordnung ist. Ich habe es nicht anders gelernt. Und ich habe das trotzdem gerne gemacht. Ich bin nie in die Halle gegangen und habe gesagt, oh, ich brauche jetzt Ablenkung von zu Hause, ich habe gar keinen Bock nach Hause zu gehen. Das war es gar nicht. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich das angefangen habe zu realisieren, da war ich ja schon längst ausgezogen. Das heißt, ich hatte meinen Safe Space. Bis zu dem Zeitpunkt, bis ich aber noch zu Hause gewohnt habe, kann man sich auch mal die Situation vorstellen, dass wenn ich von der Schule oder vom Training nach Hause komme, meistens lag der Vater frustriert auf der Couch, hat nichts gesagt, noch nicht mal gefragt, wie war dein Tag. Da gab es gar keine Kommunikation mehr am Ende. So, und da fragt man nicht nach, ob das normal oder nicht normal ist. Es ist so. Und zu dem Zeitpunkt, wo das dann anfing, mich dann auch in meinem Verhalten zu reflektieren, warum ich zum Beispiel auch eine Möglichkeit habe, mit anderen Menschen darüber zu sprechen, dann habe ich für mich realisiert, da kann was nicht stimmen. Warum habe ich denn so Schwierigkeiten, mich mit anderen Menschen zu unterhalten? Wo ist mein Spiegel? Also wo ist die Person, die mein Verhalten auch mal reflektiert und sagt so, ey Nils, so geht das nicht. Das ist alles erst passiert, als ich dann angefangen habe, Therapie zu machen und dann auch nochmal so eine zeitliche Abgrenzung. So mit 23 hat mein Vater Mutter verlassen. Dann hat das noch fast 4-5 Jahre gedauert, bis ich geschnallt habe, ey, vielleicht wäre Therapie doch das Richtige für dich. Und in diesem Zeitraum hatte ich den Kontakt noch zu meinem Vater. Habe dann aber auch irgendwann schnell gemerkt, okay, so funktioniert das nicht. Dann habe ich Therapie angefangen und dann habe ich auch realisiert, mein Verhalten führt dazu, dass, oder beziehungsweise das, was ich gelernt habe, führt dazu, dass ich in der Gesellschaft irgendwo nicht akzeptiert werde.
Das heißt, der Handball war für dich keine Form von Therapie?
Nö, würde ich nicht sagen. Also, es war mein Sport und das differenziere ich auch. Also, ich nehme meine Probleme nicht mit ins Training. Natürlich können da Situationen auftauchen, die irgendwo auch besprochen werden müssen und. Aber Therapie ist nicht der Handball. Also für mich persönlich funktioniert das nicht, weil ich mich in dem Moment auf den Sport konzentrieren möchte. Ich möchte sagen, das, was ich da mache, ist nicht meine Frustration oder ich mache das nur, weil irgendwelche Probleme da sind. Das wiederum würde dazu führen, wenn ich sagen würde, ey, ich habe Probleme jetzt gelöst, jetzt muss ich nicht mehr in Handball gehen. Ich mache das für mich. Ich mache das, weil ich da Spaß daran habe. Ich mache das für niemand anderen. Ich mache das auch für keine Konflikte, keine Probleme, sondern nur für mich.
Könnte ja auch anders sein. Es könnte ja auch die Gefahr bestehen, dass es eine Art emotionale Abhängigkeit ist, zum Handball zu gehen. Dass du den Handball als Therapie bräuchtest und wenn du irgendwann mit 55 nicht mehr Handball spielen kannst, dann bist du an dem Punkt, wo du dieses Problem wieder von vorne bearbeiten muss mit irgendetwas anderem. Also eigentlich ja ganz gut, dass der Handball nicht deine Therapie ist.
Kann ich zu 100% so unterschreiben. Also ich glaube nicht, es ist ja so ähnlich wie Alkohol oder so. Also ich habe ein Werkzeug, wie ich meine Probleme umgehe. Und das ist dann der Trugschluss. Dadurch wird das Problem ja nicht weniger oder besser oder... Es gibt natürlich Überschneidungen in dem Handball zu den Problemen, die ich habe oder mitbringe.
Welche sind das?
Wie ich schon eben sagte, so Kommunikation, zwischenmenschliche, dass man sich abgewertet hat früher, das war für mich normal. Und mittlerweile mache ich das sehr, sehr ungern. Im Gegenteil, ich sage sogar Leuten, ey, wir können uns auch gegenseitig mal loben. Wir können auch mal sagen, ey, wir haben das gut gemacht. Es gibt ein viel besseres Gefühl.
Geht das deiner Meinung nach? Weil ich würde mal behaupten, wenn du mit Hüttenberg in der A-Jugend eine südwestdeutsche Meisterschaft gewonnen hast, geht das im Leistungssport? Weil wir sind ja hier in diesem Format regelmäßig im Leistungssport auch unterwegs und ich glaube, dass das eine ganz große Diskussion ist. Ich verstehe deinen Ansatzpunkt komplett, zu sagen, durch Positivität steigere ich die Leistung. Muss das gleichzeitig bedeuten, keine Kritik anbringen zu dürfen? Geht das nur so? Ist das im Leistungssport möglich? Oder geht das dann nur ab einem gewissen Level, ich sag mal, dritte, vierte, fünfte Liga? Wie denkst du darüber?
Relativ simpel. Es ist die Art und Weise, wie man Kritik äußert. Also, wenn ich Kritik negativ äußere, dann mache ich jemanden schnell fertig. Natürlich wird er dann emotional besser oder nicht emotional besser, sondern besser von der Leistung her, aber es ist doch kein gutes Gefühl. Und da sind wir natürlich wieder so ein bisschen bei dem Wunsch. Man kann zum Beispiel jetzt in der Position des Trainers oder Trainerin, kann man natürlich sein Privatleben nicht vom Sport irgendwo trennen und auf einer gewissen Leistungsebene. Ich meine, ich habe das selber mitgekriegt, wenn du schlecht gehalten hast, bist du ausgewechselt worden. Da wurde auch ganz klar gesagt, ey, du hast Scheiße gebaut. Aber man ist ja die Frage, wie kann man das formulieren? Kann man das nicht vielleicht einfach positiv formulieren, indem man sagt so, ey, okay, vielleicht war das heute mal nicht dein Spiel. Und ich habe auch das Gefühl, dich hat irgendwie was beschäftigt und dann auch mal nachzufragen, so vielleicht ist ja privat gerade irgendwas. Das wird aber ganz, ganz wenig gemacht. Und ich persönlich würde mir das wünschen und aktuell ist es, glaube ich, so wenn man mal in den Leistungssport schaut, nirgendwo. Man kriegt viele Schlagzeilen mit, dass Trainerin sich nicht gut verhalten hat. Es ist ja auch immer die Frage, wie wir es gelernt haben. Und ich glaube, Trainer zu sein, das lernt man meistens nicht anders. Und ich glaube, dafür braucht man auch eine gewisse Form von Empathie und auch eine gewisse Form von Verständnis für andere Menschen. Und das heißt jetzt nicht, dass alle Trainer irgendwie keinen Plan vom Leben haben oder Empathie haben, sondern eher so in die Richtung, ey, vielleicht gibt es einfach gerade Momente oder Probleme, die eine Person mit ins Training bringt und sich dann darüber zu unterhalten und vielleicht das Problem mit anzugehen und das dann über Leistung zu definieren. Im Umkehrschluss bedeutet das ja, wenn ich mit Problemen habe, bringe sie ins Training mit, kriege da auch noch einen Deckel drauf, verliere ich meiner Meinung nach schnell die Lust. Aber was wäre denn, wenn man sagen würde, ey, ich bringe die Probleme mit, ich höre sie mir an als Trainer oder Trainerin und dann kann ich vielleicht sogar mitwirken, damit es besser wird. Und vielleicht ist das auch der Ansatzpunkt zu sagen, so ey, vielleicht wird eine Spieler oder Spielerin besser.
Ich versuche das mal auf das allerhöchste Level sportlich zu bringen. Wir sind jetzt unterwegs bei einer Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft. Dann gibt es eine Auszeit. Die Mannschaft liegt zurück, hat in den letzten 5 Minuten 2-mal technischen Fehler begangen, 2-mal klar neben das Tor geworfen, 2-3 Tore über Tempospiel kassiert, also ein paar Minuten sehr schlechte Phase. Glaubst du, auf dem Level geht das dann, ruhig zu bleiben? Also es gibt ja 2 Optionen. Entweder immer die Ruhe zu bewahren, weil das die Art ist, wie der Trainer oder die Trainerin agiert, dadurch der Mannschaft Vertrauen zu schenken, oder glaubst du, dass es manchmal auf dem Level, weil wir reden ja da von Leistungssport, Hochleistungssport, nötig ist oder darf man, vielleicht ist das richtig, darf man auch lauter werden? Beißt sich das nicht vielleicht?
Es ist ja kein Schwarz und Weiß. Also es gibt ja auch irgendwo eine Grauzone. Ich glaube, dass die Situation in der Auszeit eine sehr extreme Situation ist für Personen, für Trainer und was weiß ich. Es ist auch in Ordnung, laut zu werden. Das ist gar nicht das Thema. Auch Kritik äußern zu dürfen, das ist auch nicht das Thema. Aber es ist immer die Frage, wie man es macht. Ist es Kritik zu sagen so, ey, du hast jetzt 3 Würfe gegen den Torhüter verworfen. Ich muss dir jetzt eine disziplinarische Maßnahme erteilen, damit du das besser machst. Oder ist es vielleicht so, komm, ich gebe ihm noch eine Chance, ich motiviere ihn jetzt und vielleicht kriegt er es jetzt hin. Und wenn er es dann nicht hinkriegt, dann werde ich es ihm kurz erklären und sagen so, wir brauchen jetzt ein Tor, das ist für die Mannschaft, ist in Ordnung. Ich glaube, es gibt gar nicht so dieses richtig oder falsch. Es gibt nicht dieses, ein Trainer muss knallhart sein und nur Kritik verteilen, sondern es gibt ja auch viele Dinge dazwischen. Also es ist ja nichts irgendwie, und auf der anderen Seite, ich glaube, man kommt auch nicht, also persönlich würde ich sagen, kommt man auch nicht weiter, wenn man mit allen Spielern nur sagt so, ey, wir entspannen uns jetzt erstmal und trinken mal einen Tee, quatschen darüber. Das ist auch nicht die Aufgabe des Trainers. Da ist man auch selber sehr viel gefragt. Deshalb, ich glaube, im Leistungssport ist es von außen stehend sicherlich möglich. Es kommt aber auf die Situation drauf an und es kommt auf die Art und Weise, wie man Kritik äußert. Weil ich glaube nicht, dass es die richtige Herangehensweise ist. Jo, ich hau ständig auf den Spieler drauf, weil das macht den mental ja auch irgendwo fertig. Könnte ich mir gut vorstellen. Außer man ist mental schon so abgehärtet, dass es halt nicht mehr juckt. Und das ist ja das, was ja auch irgendwo im Leistungssport passiert. Man lernt ja nichts anderes. Es ist normal, dass der Trainer lauter wird, kritisiert und abwertend ist.
Hast du für dich persönlich das Gefühl, dass sich jetzt in den vergangenen Jahren dort etwas in die richtige Richtung entwickelt hat, dass mehr Verständnis da ist, dass mehr Empathie da ist, dass mehr Fingerspitzengefühl da ist, eine bessere Kommunikation dir gegenüber, aber auch generell. Dir gegenüber deswegen, weil, wie gesagt, Großereignis, Scheidung der Eltern, 23, 24 Jahre alt gewesen, die vielleicht schwierigste Phase in deinem Leben. Und der Sport entwickelt sich ja auch weiter. Du hast gesagt, du hast immer so 3, 4 Jahre, die du brauchst, damit die Mitspieler auch ein entsprechendes Verständnis haben, wie es dir geht. Wie ist das in den letzten grob 10 Jahren gelaufen?
Ich habe angefangen, offener darüber zu sprechen. Ich habe gesagt, ey, ich bringe dieses Paket mit. Ihr müsst es nicht verstehen, das ist nicht eure Aufgabe. Ihr dürft mich aber jederzeit fragen, wenn eventuell Situationen auftauchen, die durch meine Sozialisierung irgendwie hervorgekommen sind oder warum man sich schlecht gefühlt hat. Es ist voll in Ordnung zu sagen, ey, das ist mein Paket, das bringe ich mit und das braucht Zeit, bis das andere verstehen. Und weil du gerade gesagt hast, so diese 3, 4 Jahre Mannschaft-Beziehung aufzubauen, das ist ein Weg, den ich für mich gesehen habe damals, um einfach auch die Menschen kennenzulernen. Ich bin eine Person, die zum Beispiel auch sehr gerne Menschen und Geschichten hört. Ich bin eine Person, die sich auch mit anderen Menschen gerne auseinandersetzt. Und ich kann meistens nicht so ein oberflächliches Verhalten, so Teambuilding-Maßnahme, ey, komm, wir gehen Samstag saufen und alle sind super Team und reden über unsere Probleme nicht. Das persönlich wiederum kann ich überhaupt nicht. Und dieses Verhalten habe ich dann ja auch irgendwann in der Therapie gelernt. Und zu sagen, ey, stopp mal ganz kurz, das ist meine Geschichte, das ist meine Idee, das ist meine Akzeptanz, das sind meine Grenzen. Ich kann das nach außen hin tragen. Ich kann sagen, ey, ich kann da ganz offen drüber reden. Deshalb sitze ich jetzt zum Beispiel auch hier und kann ganz offen darüber reden, wie meine Geschichte ist und war. Und ich glaube, das bringt dann auch ganz, ganz viele Menschen zum Nachdenken an und sagen so, vielleicht ist es sogar so eine Art Vorbildsfunktion, zu sagen so, guck mal, du hast diese Geschichte erlebt, du bist immer noch hier, auch wenn es richtig scheiße war. Vielleicht hast du mal einen Gedankengang für mich. Vielleicht kannst du mal mehr darüber sprechen. Also es öffnet einfach auch viele Türen, vor allem im männlichen gelesenen Bereich. Und das finde ich auf der anderen Seite auch wunderschön. Also man lernt viel, viel mehr. Diese Offenheit öffnet Türen und Menschen lernt man kennen. Und das finde ich super schön, was sich da in den letzten 5, 6 Jahren bei mir entwickelt hat. Das heißt aber jetzt nicht, dass ich hingehe, ey, ich möchte dich ändern, sondern es steht jeder Person frei zu sagen, ey, ich möchte darüber sprechen oder nicht sprechen. Ich kann fragen, ich darf fragen, das ist in Ordnung. Wenn du aber sagst so, ey, das ist jetzt total übergriffig, dann ist es auch in Ordnung, einfach zu sagen, dann ist das Problem ja wieder bei der anderen Person, die dann akzeptieren muss und sagen muss, nee, ich möchte jetzt nicht darüber sprechen. Wir können gerne mal bei einer anderen Gelegenheit darüber sprechen, aber nicht in diesem Umfeld. Wir können uns gerne mal treffen, trinken einen Kaffee, können gerne telefonieren, quatschen ein bisschen. Dann ist das ein ganz anderes Setting als 20 Menschen, die dann in der Halle stehen und dir vielleicht im Gespräch auch zuhören.
Wenn man eine Therapie beginnt, dann bekommt man am Anfang in der Regel auch eine Diagnose. Was ist denn deine Diagnose gewesen?
Die Diagnose ist depressive Phase.
Gibt es Mitspieler von dir, die auch unter Depressionen leiden? Weil das Thema mentale Gesundheit, das ist ja der Kern eigentlich unseres Gespräches heute hier, das Thema mentale Gesundheit immer größer und immer wichtiger wird. Wir sprechen von Wohlfühlen oder Wohlfühloase. Manchmal ist dieser Begriff ja auch negativ belegt, weil viele sagen, sie müssen mal aus ihrer Komfortzone rauskommen, um vielleicht im Leistungssport noch besser zu werden oder generell bessere Leistung zu bringen, auch im Amateurbereich. Hast du Mitspieler, die auch vielleicht nicht so ausgeprägte Probleme haben wie du, aber wenn man mal überlegt, wie viele Leute da unterwegs sind, samt Trainerstab, da ist die Wahrscheinlichkeit ja schon relativ groß, dass jemand anderes in deiner Mannschaft zumindest mal unter Depressionen leidet.
Ja, ich kenne eine. Ich möchte aber auf das Thema nicht so weit eingehen, weil ich nicht weiß, wie das öffentlich ist. Ich weiß, dass wir da mal drüber gesprochen haben, aber ich glaube, das sollte kurz und knapp sein.
Unabhängig davon, wer diese Person ist und was diese Person für Probleme hat, geht es mir vielmehr darum aufzuzeigen, dass ja dann anscheinend, gerade wenn du sagst, möchte das kurz oder knapp halten, da noch vielleicht Hemmungen bestehen. Dass es eben nicht normal ist, seine Probleme zu äußern und zu sagen, hey, mir geht's so und so. Das ist ja dann auch wieder vielleicht auch ein Problem von Sozialisierung. Du bist eben so streng oder vielleicht manchmal wenig liebevoll oder mit zu wenig Aufmerksamkeit großgezogen worden. Kann ja bei der Person dann ähnlich sein, wissen wir nicht. Ist auch reine Spekulation und deswegen wollen wir das nicht machen. Aber glaubst du, dass du dieser Person mit deiner Art und Weise helfen kannst, dass du weiterhelfen musst, dass du vielleicht auch jetzt dadurch, dass du so offen darüber sprichst, eine Form von Pflicht hast, auch für dich anderen zu helfen und dafür zu sorgen, dass die drüber reden, damit es ihnen auch besser geht? Gerade in dieser Blase, in der wir uns ja auch im Sport dann wieder befinden?
Sehr, sehr spannende Frage tatsächlich. Also zum einen, ich würde mich schon als Vorreiter bezeichnen, als vielleicht auch eine gewisse Vorbildsfunktion, die ich irgendwo mitbringe. Auch irgendwo im Amateursport steht man in der Öffentlichkeit. Alleine, dass ich jetzt hier im Podcast drüber spreche oder dass ich den Zeitungsartikel bei der WNZ gemacht habe. Den Zwang verspüre ich aber ehrlich gesagt nicht. Das, was ich sehe, ist eine ganz, ganz große Kritik an unserer Gesellschaft, dass vor allem Männer sich nicht mit ihren mentalen Problemen auseinandersetzen. Und da gucke ich noch nicht mal im Leistungssport, sondern ich gehe ganz drauf ein, dass Probleme von Männern, Gefühle von Männern immer noch Tabuthema sind. Männer dürfen keine Gefühle zeigen. Das ist absolut bescheuert einfach. Meine Aufgabe ist es, oder beziehungsweise ich sehe meine Aufgabe eher zur Sensibilisierung. Ich trage zur Sensibilisierung bei, indem sich Männer öffnen, indem es in Ordnung ist, dass Männer in der Öffentlichkeit weinen. Nicht nur bei Glücksmomenten, sondern auch einfach, wenn es mir scheiße geht. Und es ist auch dann voll in Ordnung zu sagen, jetzt merkt man auch, ich werde ein bisschen emotional, aber mich das echt wütend macht, dieser Trugschluss, ich nehme meine Probleme überall mit hin, frustriert. Unsere Statistiken sagen ganz klar, wenn Männer sich nicht mit ihren mentalen Problemen beschäftigen, ist die Selbstmordrate definitiv höher als bei Frauen. Und dann müssen wir uns überlegen, warum ist das denn so? Weil alle Männer, viele Männer, ich wie gesagt, alle ist immer so ein Ultimatum, aber viele Männer sich einfach nicht mit ihrer Sozialisierung aus. Es ist ja schon immer der harte Junge, der Rabauke, der immer Stress gemacht hat. Das ist in Ordnung. Aber sich dann mal zu hinterfragen, ob man das nicht auf einen anderen Weg lösen kann, das wird wiederum nicht gefragt. Deshalb, ich sehe meine Rolle eher darin, dass wenn Fragen auf mich zukommen, beantworte ich die gerne. Dann sage ich so, hier, ich habe jetzt nicht den perfekten Fahrplan für dich, aber wenn du reden magst, können wir gerne reden. Dafür nehme ich mir die Zeit. Es ist aber nicht meine Aufgabe, und dann sind wir wieder bei diesem Thema auch Verantwortung. Jeder Mensch hat am Ende für sich selber die Verantwortung. Und vor allem Verantwortung liegt bei vielen Männern, sich mit ihren eigenen Themen zu beschäftigen, mit ihren eigenen Paketen auseinanderzusetzen, mit ihrer eigenen Sozialisierung auseinanderzusetzen. Das kann ich nicht. Im Gegenteil, wenn ich Menschen sogar darauf anspreche, dann geht es zum Beispiel auch über Veganismus oder Sozialisierung oder so Themen, mentale Geschichten. Ich werde immer als etwas, ja, du bist so belehrend. Wieso sagst du da jetzt was? Also es ist eher nicht dieses, ich kritisiere Menschen, das ist Anführungszeichen, sondern ich sage so, ey, dein Verhalten war gerade nicht in Ordnung. Dann wird eher darauf gegangen so, belehr mich nicht. Und das ist ja genau das, was irgendwo nicht als Vorbildfunktion gilt. Das, was ich mache, ist Sensibilisierung. Ich würde mir gerne wünschen, dass die Menschen mehr mit mir interagieren und sagen so, ey, hast du mal einen Rat für mich? Aber die Realität sieht anders aus.
Fällt es dir schwer zu akzeptieren, wenn andere nicht sensibilisiert werden möchten?
Oh, schwierige Frage. Ich würde sagen, es würde halt vielen Menschen besser gehen. Es würde Menschen besser gehen. Es würden viele Statistiken anders aussehen, als sie jetzt aktuell aussehen. Und das ist das, was natürlich irgendwo die Frustration aufbringt. Zu wissen, okay, es gibt einen anderen Weg. Ihr müsst euch damit beschäftigen. Aber man muss sich davon frei machen, dass man nicht für die ganze Gesellschaft verantwortlich ist. Und ich habe mir ein soziales Umfeld geschaffen, wo ich mich immer wieder reflektieren kann und immer wieder auch wachsen kann an mir selber und was meine Emotionen angeht. Und das kann ich auch nur so als Appell oder nicht nur in den eigenen vier Wänden gucken, sondern vielleicht auch einfach mal rausgehen und mit anderen Leuten sprechen und auch Geschichten hören, wie es ihnen geht.
Emotionen sind ein Punkt, der ganz, ganz wichtig ist in deinem Leben. Von Anfang an haben wir jetzt in der vergangenen Stunde festgestellt, am Ende geht es immer wieder um Emotionen. Du möchtest aufmerksam machen darauf, dass man mehr miteinander sprechen soll, dass man offen miteinander sprechen soll. damit andere vielleicht nicht die Probleme bekommen, wie du sie bekommen hast. Vielleicht ist der Sport auch genau der richtige Ort dafür, gerade im männlichen Leistungssport oder Semi-Leistungssportbereich, weil du eben gesagt hast, ja, es geht nicht nur darum zu weinen in Glücksmomenten, sondern auch in anderen Momenten und da ja emotional dann offen zu sein, weil der Sport bietet zumindest mal Emotion als Basis, sei es im Erfolg oder im Misserfolg. Das heißt, da hast du ja ein Umfeld, wo die Menschen bereits auf gewisse Art und Weise emotionalisiert sind. Egal, welche Form von Emotion das ist. Also bist du eigentlich genau am richtigen Ort dafür? Könnte doch kaum besser sein, als nur in der Firma, wo 200 Mitarbeiter sind und man gar keine Grundemotionen hat?
Gute Frage. Ich glaube, wenn die Voraussetzungen dafür geschaffen sind, und da sind wir wieder bei dem Thema Sensibilisierung und Emotionen. Ich glaube nicht, dass Handballhalle für alle möglichen Emotionen, es ist schwierig zu antworten. Also ich würde behaupten, es sind natürlich Emotionen, aber wenn du deine ganze Persönlichkeit auf diesen Emotionen im Handball aufbaust, ist es schwierig. Also ich zum Beispiel erlebe eher männliche Personen, die im Handball rumschreien, die Schiedsrichter beleidigen, die Spieler lächerlich machen. Und das ist ja das, was ich auch vor allem im Amateursport erlebe. Also ich mache zum Beispiel Videoanalyse von meinen Spielen. Das heißt, ich gucke mir die Spiele von meinen Gegnern an. Ich kann hören, was Zuschauer äußern. Da werde ich als fett bezeichnet. Guck dir mal den Dulli an, der da im Tor steht. Und da sollte kein Raum für, also meiner Meinung nach, für Raum sein.
Nennt dich denn keiner Busfahrer? Kann er gar nicht sein.
Nee, eher, ob ich Rückenschmerzen habe, dass ich die Bälle aus dem Tor hole, das dann eher. Ja, also natürlich ist das ein schöner Ort, Emotionen rauszulassen und natürlich auch Frustration, wenn man verloren hat. Das ist völlig in Ordnung, aber wenn man darauf seine ganze Person drauf aufbaut, dann finde ich das wiederum sehr, sehr schwierig. Und dann finde ich es auch wiederum schwierig, dass man ja dann auch, ich meine, diese Person kennen mich ja überhaupt gar nicht. Also was gibt ihnen das Recht, in der Form so über mich zu sprechen? Dass man frustriert sein kann, dass man beleidigt sein kann, dass man eine Schiedsrichterentscheidung nicht richtig findet. Alles in Ordnung. Aber es ist immer noch die Art und Weise, wie man damit umgeht. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und da fängt meine Sensibilisierung an. Wir dürfen kritisieren, wir dürfen sagen, wir finden Entscheidungen scheiße. Aber die Art und Weise, wie man das macht, das ist das Entscheidende. Und da finde ich zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Ansätze gibt, aber auch einfach vom Verein aus zu sensibilisieren und sagen so, ey, hier mal kurze Ansprache, es werden keine Spieler beleidigt, keine was weiß ich, es wird irgendwo in einem gewissen Rahmen bestimmt gemacht, aber man könnte mehr machen. Weil die Realität sieht ja irgendwo anders aus.
Ich habe das, ja, keine Ahnung, vor 45, 50 Minuten gesagt, mit dieser Blase, in der wir unterwegs sind. Du hast ja auch von der Blase gesprochen. Ich bin jetzt als Handballjournalist auch in dieser Blase. Für mich ist ein Großereignis was anderes als für dich, denn für mich ist eine WM oder EM oder Olympia ein Großereignis. Ja? Du hast hier von emotionalen Großereignissen gesprochen. Wenn ich jetzt so die letzte Stunde ein bisschen Revue passieren lasse in meinen Gedanken, habe ich den Eindruck, dass es unfassbar gefährlich ist, sich in jeglicher Form von Blase zu bewegen. Stimmst du mir dazu? Egal, welche Blase das ist.
Definitiv, würde ich sagen, weil ich glaube, dass es Sinn macht, ab und zu mal aus dieser Blase herauszukommen und andere Geschichten zu hören und zu reflektieren. Und das sieht man ja auch auf Social Media ganz stark, dass sich da Blasen einfach entwickeln und einfach groß gemacht werden, was vor allem unser aktueller Rechtsdruck angeht. Das sind Themen, die immer nur auf einer gewissen Bubble irgendwo existieren. Also ich steigere mich immer wieder rein, ohne aus dieser Blase irgendwie rauszukommen. Und genauso funktioniert das im Handball ja auch.
Kannst du verstehen, ich weiß jetzt nicht, ob dir das so schnell gelingt, auch zu verstehen, worauf ich hinaus möchte, aber es gibt ja ganz viele Leistungssportler und ich kenne das auch aus dem Handball, die nach dem Ende ihrer Karriere tatsächlich im richtigen Scheinwerferlicht, Nationalmannschaft, Bundesliga oder sowas, die fallen dann ja in ein Loch. Die wissen gar nicht, was sie mit sich anfangen sollen, unabhängig davon, was sie dann vielleicht beruflich machen. Aber es fällt eine ganz, ganz große Form von Aufmerksamkeit und vor allem Anerkennung weg. Kannst du verstehen, dass die in so ein großes Loch fallen?
Definitiv, ja. Wenn man überlegt, man ist 24/7 eigentlich nur mit der Mannschaft unterwegs, hat die Spiele, hat diese Ereignisse. Wenn das auf einmal wegfällt, ich meine, es fällt ja mir alleine schon schwer, darüber nachzudenken, ich mache nicht dreimal die Woche Handballtraining mehr. Also, und das ist ja dann nochmal ein Maßstab, der viel, viel größer ist als nur meine dreimal die Woche Training. Von daher kann ich das sehr, sehr gut nachvollziehen.
Hast du einen Rat für diese Menschen?
Oh, schwer zu sagen. Also, ich würde erstmal den Rat geben, wenn ein schlechtes Gefühl aufkommt oder Unklarheit oder irgendwas nicht mehr stimmen sollte, drüber zu sprechen. Das ist der erste Punkt. Sich anzuvertrauen, offen drüber zu sprechen, offen zu sagen, ey, mir geht es gerade nicht gut, weil mir die Aufmerksamkeit wegfällt, was voll in Ordnung ist. Schwierig natürlich, das zu erkennen, vielleicht in der Situation, aber immer drüber zu sprechen. Und ansonsten würde ich vorschlagen, vielleicht therapeutische Hilfe, was da natürlich auch eine gewisse Form von Unterstützung bedarf, weil ich bin nicht freiwillig zur Therapie gegangen. Ich habe das gemacht, weil meine Ex-Freundin gesagt hat, du gehst aber mal hin. Umfeld auch suchen, was dich auffängt. Auch ein ganz guter Rat, finde ich persönlich. Ja.
Es gibt eine Frage, die hasse ich ja wie die Pest, aber ich glaube, heute ist sie sehr angebracht. Wie fühlst du dich gerade?
Ist chaotisch ein Gefühl, ich weiß es gar nicht. Irgendwie zwischen aufgeregt und dankbar, meine Geschichte erzählt zu haben. Auf der anderen Seite sehr, ja, wehmütig und traurig, weil irgendwie der aktuelle Stand schon schwierig ist. Und es ist irgendwie so ein, ob ein Gefühl chaotisch ist, es ist so ein Auf und Ab gerade. Aber ich bin sehr, sehr dankbar, gerade hier zu sein.
Also eher instabil als stabil?
Nö, stabil.
Das ist doch ganz gut.
Ja, bin sehr glücklich.
Und das soll's gewesen sein mit der heutigen Ausgabe. Schön, dass ihr euch bis zum Schluss die Zeit genommen habt, reinzuhören bei einem speziellen Gespräch. Ich hatte es zu Beginn angekündigt. Ich freue mich auf eure Meinungen dazu. Was denkt ihr darüber? Schreibt es gerne, informiert mich. Wie sind eure Gedanken? Was hat euch gefallen? Was hat euch vielleicht nicht gefallen? Was fandet ihr bemerkenswert? Was fandet ihr vielleicht eher schwierig? Ihr wisst ja, wie ihr mich erreichen könnt, unter anderem über Social Media, Facebook, Twitter, YouTube, vor allem aber Instagram. Schaut da gerne rein und natürlich in der kommenden Ausgabe sind wir wieder tagesaktuell unterwegs. Habt bis dahin eine gute Zeit, ein schönes Osterwochenende und am kommenden Montag hören wir uns wieder. Bis dann.